Es wird ausgiebig gefeiert. Das Reformationsjubiläum, das 500-jährige Reformationsjubiläum, zum Beispiel in Halle und in Wittenberg in Sachsen-Anhalt, da rechnet man mit hunderttausenden Besuchern. In Halle zum Beispiel in dieser Woche ist Lutherwoche. Am heutigen Montag können zum Beispiel Kinder die Luther-Thesen in einem Workshop drucken. Überhaupt gibt es alles. Luther als Playmobil-Figur, es gibt einen Likör, der den Namen von Luther trägt, es gibt eine offizielle Internetpräsenz, wo ein Brettspiel angeboten wird, ein Luther-Brettspiel. Darin treten die Spieler in die Fußstapfen des Reformators. Jedenfalls versprechen das die Herausgeber dieses Spiels, 35 Euro soll es kosten. Viel Kulturindustrie also im Lutherjahr. Viel Jubel, vor allem für Luther, den Deutschen. Damals wie heute, diesem Jubel wollen wir uns an dieser Stelle nicht anschließen.
Die Juden sind rechte Lügner und Bluthunde. Darum, wo du einen rechten Juden siehst, magst du mit gutem Gewissen ein Kreuz vor dich schlagen und frei und sicher sprechen, da geht ein leibhaftiger Teufel. Was wollen wir nun mit diesem verworfenen und verdammten Volk der Juden? Ich will meinen treuen Rat geben. Erstens, dass man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke und was nicht brennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Zweitens, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder einen Stall tun, wie die Zigeuner, damit sie wissen, sie seien nicht Herren in unserem Lande. Drittens, dass man ihnen nehme alle ihre Betbüchlein und Talmudisten. Viertens, dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu lehren. Fünftens, dass man den Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe. Sechstens, dass man ihnen den Wucher verbiete und nehme ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold. Siebtens, dass man den jungen, starken Juden und Jüdinnen in die Hand gebe, Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiße der Nasen. Sorgen wir uns aber, dass sie uns an Leib, Weib, Kind, Gesinde, Vieh und so weiter Schaden tun möchten, so lasst uns mit ihnen abrechnen, was sie uns abgewuchert haben, sie aber für immer zum Lande austreiben. Denn Gottes Zorn ist so groß über sie, dass sie durch sanfte Barmherzigkeit nur Ärger und Ärger, durch Schärfe aber wenig besser werden. Darum immer weg mit ihnen.
Zitat nach Martin Luther. Seit 2008 läuft im Vorfeld des 500. Jubiläums Luthers Thesenanschlag die sogenannte Luther-Dekade. Innerhalb dieser 10 Jahre wird sein Wirken ausgiebig gewürdigt, gepriesen und vor allem verklärt.
Dass es eher aus der heutigen Sicht einen positiven Bezug auf Luther gibt, dessen Antisemitismus jedoch als historisches Faktum schon anerkannt wird. Also es wird schon gesagt, dass Luther Juden gehasst hat. Das wird so nicht in Zweifel gezogen. Hieß es zum einen, Luther habe persönliche schlechte Erfahrungen mit den Juden und habe daraus einen Hass auf das Judentum im Abstrakten entwickelt. Dann hieß es, er sei Kind seiner Zeit. Und das könne man mit heutigen Maßstäben ja gar nicht einordnen und gar nicht bewerten. Allerdings wird gewissermaßen ignoriert, dass das Folgen hat für die heutige Luther-Exegese oder für die Auseinandersetzung und jegliche Beziehung auf Luther.
Ja, ein erster Einspruch gegen Luther. Hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Es gibt nicht nur Einsprüche, im Gegenteil, zum Beispiel hat vor ein paar Wochen der Theologe Friedrich Wilhelm Graf in der Neuen Zürcher Zeitung was geschrieben, hat sich nämlich die Luther-Rezeption angesehen und meinte, das sei alles sehr aktuell, was der Luther da geschrieben hat, denn der Glaube, das sei personelle Selbstverantwortung. Daran in Zeiten zu ändern, in denen Angst vor Mündigkeit und Vielfalt verbreitet wird, dürfte nicht falsch sein. So, der Theologe in der Neuen Zürcher Zeitung. Doch, daran ist einiges falsch, wie man auch am unkritischen Hype um Martin Luther in diesem Reformationsjahr sieht. Es gibt kaum ein Wort über Luthers Antisemitismus. Und wenn, naja, dann wird es eher so abgetan, als wäre es ein Spleen und ganz normal für die Zeit und die Personen der Zeit. Es gibt auch kein kritisches Wort über den sehr fragwürdigen Arbeitsbegriff bei Luther. Im Gegenteil. Nicht zufällig heißt zum Beispiel die Universität in Halle weiterhin Martin-Luther-Universität. Ein weiterer Einspruch an dieser Stelle nun von Benjamin Ottmeier.
Die Argumentationen sind bekannt gewesen, auch vor Luther. Er hat sie zusammengefasst und in sehr, sehr populärer Weise aufgefordert, dass man die Synagogen der Juden ansteckt. Das ist so massiv vorher von einer bedeutenden Persönlichkeit nicht gesagt worden. Er hat auch vorgeschlagen, und jetzt gibt es diese 7 Maßnahmen in dem Luther-Buch von den Juden und ihren Lügen und in anderen Publikationen, dass man die Talmud verbrennt und so weiter. Das waren also schon ganz klar handlungsorientierte Aufforderungen, die bisher in dieser praktisch orientierten Weise der Judenfeindschaft von einem sogenannten Theoretiker oder führenden Kopf nicht verwandt wurden. Und ich denke, dass die Judenfeindschaft bei Luther natürlich historisch damit zusammenhängt, dass damals die Bauern sich erhoben haben. Das sind die zwei großen Punkte. Die Bauern soll man totschlagen, wenn sie rebellieren. Und die Sündenbockfunktion hatte Luther damals mit den damaligen Feudalen schon sehr gut erkannt. Und das ist sehr interessant, dieses Zusammenspiel gegen diese Rebellion, gegen revolutionäre Bauern, gegen Türken und gegen Juden. Also da haben wir ein ganzes Paket, was auch in dieser Zusammenstellung neu war. Das hing mit den Bauernkriegen zusammen. Das heißt, eine in sich geschlossene, logische, reaktionäre Grundlinie bei allen Passagen, wo man sagen kann, sie sind im Einzelnen ja gar nicht schlecht, warum rülpset und furzet ihr nicht habt, ihr es euch nicht geschmacket oder solche Sprüche, das kann ja alles nett und gut sein. Aber das als Vorbild für heute zu nehmen, danach eine Universität zu benennen, das ist die Fragestelle, auf die ich gerne noch kommen würde, weil ja auch in der DDR die Diskussion über Luther zwei Phasen hatte und sie offensichtlich die Universität auch nicht umbenannt haben. Ich meine, sie hatten ja gesagt, die Universität ist 1933 so genannt worden. Und diese ausgesprochen feindlichen Argumentationen von Martin Luther, richtig, Mordaufforderungen und so weiter, das finde ich, ist unerträglich, ob er nun was Richtiges nebenbei gesagt hat oder nicht.
Ja, der Erziehungswissenschaftler Benjamin Ottmeier war das, der hat gegenüber Radio Korax die Umbenennung der Martin-Luther-Universität gefordert. Er hat auf die enorme Wirkungsmacht von Luthers Judenfeindschaft dabei verwiesen, denn niemand habe so populär die Vernichtung jüdischer Synagogen gefordert wie Martin Luther. Er habe eine in sich geschlossene reaktionäre Ideologie vertreten, er habe zum Mord aufgerufen. Luthers Antisemitismus, aber auch seine Bauernfeindschaft sind keine Kleinigkeiten. Es sei, so Benjamin Ottmeier, daher absolut fragwürdig, sich heute positiv auf Luther zu berufen. Er kritisierte zudem die aktuelle Vermarktung Luthers, dass seine Marketingstrategie fernab der historischen Fakten lage. Und das vielleicht nochmal mit dem lokalen Hinweis. Die Universitätenhalle wurde kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 umbenannt in Martin-Luther-Universität. Sie heißt noch heute so und die Namensgebung der Universität zeichnet das Bild eines guten Kerls, so Benjamin Ottmeier, und das ist untragbar.
Ich denke, dass es eben jetzt mal darum auch geht, aufzulisten, welche Gründe gibt es, dass man sagen kann, man muss Luther wirklich in Ruhe diskutieren. Die Übersetzung, die Bibelübersetzung, dass er sich um das Hebräisch bemüht hat und all die Dinge, hat ja dazu geführt, dass auch verschiedene jüdische Gelehrte seiner Zeit zuerst dachten, Mensch, der Mann ist gut, er räumt dann mit diesem reaktionären Vatikan auf, also mit dem Papst. Und das sind alles ganz interessante Fragen, wie man sich täuschen lassen kann, wie das Prinzip Hoffnung halt nicht funktioniert. Diese Vorstellung, dass der Luther da eben doch mit der katholischen Kirche aufräumt, ich meine, das ist heute bei jedem Schulkind im Kopf. Der war gegen Wucher, der war gegen Ablasszahlungen. Und diese Verbindung, dass er gegen diese Päpste war, die angeblich laut Nazis dann eben auch alle verjudet waren, dieser Zusammenhang, der schwelt so unterirdisch immer in Diskussionen bei diesem natürlich berechtigten Kampf gegen Ablasszahlungen. Das Gefährliche, wäre Luther jetzt nur ein Riesenreaktionär, wäre das Problem nicht so groß. Ja? Er hat eben auch diskutable Aspekte in seinem Werk, die damals viele Leute auch getäuscht haben oder die Hoffnung hatten. Und umso wichtiger ist, denke ich, dass eine offene Diskussion geführt wird. Und die ist nicht möglich, wenn eine Universität nach jemand benannt wird. Wie will ich dann wirklich offen diskutieren? Ich kann nur offen diskutieren. Die einen sind dafür, dass der Name aberkannt wird und die anderen sind dafür, dass der Name beibehalten wird. Aber erstmal ist so eine Vorgabe, eine Universität wird nach einem Mann benannt. Mensch, das ist doch ein ganz guter Kerl. Das finde ich so gefährlich.
Martin Luther ist einer der Fürsprecher einer ehrlichen deutschen Arbeit, dem Luther das jüdische Schmarotzertum und Wucher gegenübergestellt hat. Arbeit gilt Luther als Einfügung in eine ganz objektive, von Gott gewollte Ordnung. Luther war einer der Ersten, vielleicht der Erste, der einen Arbeitsbegriff formulierte, welcher Einordnung bedeutet. Einordnung in die arbeitenden Gemeinschaft und Hörigkeit gegenüber einer göttlichen Autorität.
Der Kern, warum das heute hochgehalten wird, das hängt natürlich damit zusammen, dass Martin Luther heute als Werbefigur wie Goethe in Frankfurt dient. Das ist ja bei historischen Persönlichkeiten oft so, unabhängig von irgendwelchen historischen Forschungen oder der Wahrheit, was immer das auch sei, wird er benutzt. Und ich glaube, dass das entscheidend ist und nicht ideologische feine Überlegungen. Es ist wirklich eine Marketingstrategie.
Ja, soweit Benjamin Ottmeier ist. Erziehungswissenschaftler, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Pädagogik im Nationalsozialismus und leitet die Forschungsstelle NS-Pädagogik in Frankfurt. Die aggressiven judenfeindlichen Spätschriften von Martin Luther, die sind mittlerweile ja auch bekannt. Spätschriften, die von den Nationalsozialisten problemlos in Anspruch genommen wurden. Dennoch hat sich die lutherische Theologie im Allgemeinen dagegen gewehrt, Luther als Antisemiten zu bezeichnen.
Gerade die Vermischung theologischer mit säkularen Argumenten macht das Spezifikum von Luthers Antisemitismus aus, der als ein Kulminationspunkt in der langen und problematischen Geschichte des christlich-jüdischen Verhältnisses gelten muss. Martin Luther hat sich den evangelischen Christen als ein Vorkämpfer der Freiheit eingeprägt. Die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, veröffentlicht im Herbst 1520, beginnt mit einer Doppelthese, in der bereits das ganze Konfliktpotenzial enthalten ist. Erstens, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Weiter haben manche dann gar nicht gelesen und haben das dann eben als Aufruf auch zur gesellschaftlichen Befreiung verstanden. Das war aber, wie Luther sehr schnell klar gemacht hat, ein Missverständnis. So war es nicht gemeint, wenn etwa dann 5 Jahre später die Bauern das aufgegriffen haben als Parole, als Begründung, als theologische Begründung für ihre Befreiung. Luther lässt dieser ersten These, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan, nämlich sofort eine zweite These folgen. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. In den 50er Jahren hat der Lutherforscher Wilhelm Maurer die Ansicht vertreten, dass die antisemitischen Gedanken sich nicht ohne Zutun der Christenheit entwickelt hätten. Das gesteht er durchaus zu. Er betont aber andererseits, dass dem Christenmenschen von heute, also der 50er Jahre, nicht mehr bewiesen zu werden brauche, dass der Antisemitismus seinem Wesen nach unchristlich sei. Er gesteht zwar zu, dass die mittelalterliche Theologie teilweise antisemitisch gefärbt gewesen sei, aber genau dieser mittelalterliche Antisemitismus sei von Luther überwunden worden. Maßgebend, so Maurer, sei für Luther von Anfang an die Heilige Schrift gewesen. Demgegenüber stecke für Luther der Talmud voller Lügen und Verdrehungen der Bibel, weshalb die Synagoge in ihrer Verstockung die Schrift nicht verstehen könne. Solche von den Kirchenvätern übernommenen Urteile hätten sich, so sagt nun Maurer, bei Luther jedoch nicht auf die Synagoge beschränkt. Vielmehr erscheine in diesen Urteilen Luthers der Jude als der typische Vertreter menschlichen Verhaltens Gott gegenüber. Er, der Jude, ist der Selbstgerechte, der Typus des Superbus, des Hochmütigen. Und der exemplarische Hochmut der Juden steigere sich in Luthers Sicht bis zur Gottlosigkeit. So weite sich die Judenfrage bei Luther zur Menschheitsfrage überhaupt. Hier wird es nun höchst brisant, denn das, was Maurer mit Luthers Worten hier als den jüdischen Hochmut bezeichnet und dieser Hochmut exemplarisch eben für die als Menschheitsfrage, also der menschliche Hochmut gegenüber Gott, das ist eben genau das, was auch heute die evangelische Kirche als das Leistungsdenken, die Werkgerechtigkeit bezeichnet, dass man sich mit guten Werken vor Gott selbst rechtfertigen könne. Im Übrigen ist auch Luthers theologisch begründete Judenfeindschaft durchaus nicht frei von Momenten, die nicht so sehr auf die jüdische Religion als vielmehr auf einen im Wesen des Juden, in der jüdischen Natur begründeten, unveränderlichen Charakter zielen, wie sich etwa in seiner Rede von der Verstockung der Juden zeigt. Aufgrund ihrer Verstockung, die ihnen, wie Luther ausdrücklich formuliert, zur Natur geworden ist, sind die Juden schlechterdings nicht zu bekehren, sondern, wie er schon 1526 schreibt in einer Schrift, vier tröstliche Psalmen für die Königin von Ungarn. Und da schreibt er, die Verstockung sei den Juden zur Natur geworden. Sie seien schlechterdings nicht zu bekehren und müssten daher in der Hölle zerschmolzen werden. Neben solchen doch schon proto-rassistischen Äußerungen Luthers finden sich bei Luther auch ökonomische Motive, wo es etwa um den jüdischen Wucher geht. Und es gibt auch proto-nationalistische Motive, wenn Luther meint, uns Deutsche vor den Juden warnen zu müssen und eben, wie gesagt, proto-rassistische, wo er auf das jüdische Blut als die Natur der Juden anspielt.
Ja, Andreas Pankritz über Luther und die Juden. Ein paar Argumente gegen Luther, ein paar Erinnerungen. Jetzt kann man sich fragen, naja, was macht man nun mit diesem Wissen? Man könnte sich Luthers historische Figur tatsächlich mal genauer ansehen, wenn einem zum Beispiel der Kirchentag und die Lutherwoche begegnet in Halle oder in Wittenberg. Man könnte sich tatsächlich mal seine berühmt-berüchtigte Arbeitsethik genauer ansehen und man könnte vielleicht auch nur ein paar Fragen stellen. Wie hängt zum Beispiel der fanatische Antisemitismus von Luther mit seiner Verehrung der Arbeit zusammen? Was hat es zum Beispiel mit Luthers Zwei-Reiche-Lehre auf sich? Also auf der einen Seite über den Dingen zu stehen und doch bei allem mitzumachen, Untertan und Rebell gleichzeitig zu sein. Hat das nicht viel tiefer gewirkt als alle anderen seiner Aussagen? Das alles sind ein paar Fragen gegen Luther und vielleicht auch über ihn hinaus hier zum Ende der Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Ich kann verweisen auf mehrere Vorträge, die dokumentiert sind im Audioarchiv. audioarchiv.blogsport.de über Luther und seinen Arbeitsethos.